Ja, vielen Dank auch für den Vortrag, den ich ja aufgrund meines Forschungsfelds auch sehr interessant finde. Ich beschäftige mich halt mit Fernsehkunst, also Kunst, die im Fernsehen stattfindet, und unterscheide bei meinen Untersuchungen eben immer deutlich davon oder sage, es ist keine Dokumentation über Kunst, sondern es ist ein Kunstwerk für den Fernsehkontext hergestellt. Ich fand Ihren Erfahrungsbericht sehr, sehr spannend und zum Teil auch ja, entspricht es eben auch meinen Erfahrungen, und ich wollte es ein bisschen ergänzen um einige Beispiele auch aus der Fernsehkunst, weil ich denke, da ergeben sich eben auch Schnittpunkte. Ausgangspunkt Ihrer Überlegungen ist ja, dass man unterscheiden muss zwischen Video und Videoinstallation bzw. Bewegtbildinstallation. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend und sehr interessant, gerade in der kunstwissenschaftlichen oder kunsthistorischen Forschung, weil vieles einfach eben immer unter Video subsumiert wird. Video oder Medienkunst, und gerade die Kontexte wenn man vom Fernsehen spricht oder von Medien, vielleicht das Dispositiv, also was passiert eben rundherum um dieses, um das Einzelwerk oder um das Objekt, welche Bedeutung hat der Besucher, der Zuschauer beim Medium eben für das Objekt oder für das Kunstwerk. Diese Aspekte gehen eben sehr häufig einfach verloren, und das eben auch in der Dokumentation. Sie haben gesagt, dass bei den Bewegtbildinstallationen spielt eben häufig die individuelle Wahrnehmung des Besuchers auch eine Rolle. Da stellt sich bei mir manchmal die Frage, wie ist das eben bei Dokumentationen, die im Fernsehen eben gesendet werden über ein Kunstwerk. Das ist natürlich auch eine subjektive Wahrnehmung, häufig autorisiert durch den Künstler eben auch. Also wenn der Künstler, wenn es sich um einen lebenden Künstler handelt, der eben an der Fernsehproduktion eventuell eben auch mit beteiligt ist. Also wie steuert er quasi auch die Dokumentation über das Kunstwerk? Es ist aber auch nur eine subjektive Wahrnehmung quasi einer Bewegtbildinstallation, und deswegen finde ich Ihren Ansatz eben auch die Videoplattformen und also YouTube, Vimeo und sonstiges eben mit einzubeziehen sehr interessant, weil man dort natürlich auch unterschiedliche, sehr subjektive, imaginierte Wahrnehmungen von diesen Video, von den Bewegtbildinstallationen eben erhalten kann. Es ist eben der Aspekt des Flüchtigen, des Ephemeren und die Dokumentation und Rezeption von Videoinstallationen und anderer Formen von Medienkunst, die die Dokumentation in Archiven eben auch so schwierig machen und auch natürlich die Rezeption. Aber ich denke eben, dass das Dispositiv der einzelnen Werke bei der Dokumentation mit berücksichtigt und auch mit festgehalten werden muss. Wie gesagt, ich finde es sehr schlüssig, dass Sie eben von diesen Bewegtbildinstallationen sprechen und auch nicht nur von Video, weil es häufig ja auch gar nicht Video ist, was gezeigt wird, sondern eventuell auch eine Filmprojektion oder heute eben kein Video mehr, sondern etwas anderes. Also da spielt dieser technische Aspekt natürlich auch noch eine Rolle. Und ich denke, diese Überlegungen lassen sich ja auf viele andere Bereiche der kunst- und medienwissenschaftlichen Forschung anwenden. Wie gesagt, verwendet die Forschung eben häufig den Begriff Videokunst auch für Werkgruppen, die mit Video eben wenig zu tun haben, wie bei meinen Beispielen eben der Fernsehkunst. Viele Projekte, die explizit eben für das Medium Fernsehen konzipiert wurden, wie beispielsweise Blackgate Cologne, was man hier sieht, von Aldo Tambellini und Otto Pine aus dem Jahr 1968, eben für den WDR produziert, hat mit Video nichts zu tun. Also da gibt es eigentlich kein Videomaterial, sondern es sind eben Projektionen, es sind Dias, es sind Installationen. Deswegen, man könnte vielleicht auch von einer Bewegtbildinstallation eben sprechen. Ein Film, der gedreht wurde, während der Präsentation dieser Bewegtbildinstallation im Studio des WDR mit Publikum, also mit anwesendem Publikum, und im Anschluss zu einem Film zusammengeschnitten, der dann als Fernsehkunstwerk im Fernsehen eben gezeigt wurde. Da hat man nochmal so eine Grenze oder so einen Grenzbereich eben vielleicht von einem autorisierten neuen Kunstwerk, also der Film autorisiert vom Künstler oder von den Künstlern, der eben im Fernsehen gezeigt wird. Ein anderes Beispiel oder als anderes Beispiel habe ich eben Gerry Schum mit herangezogen, die Fernsehgalerie Land Art, der auch die Eröffnungsveranstaltung im Fernsehstudio eben abgehalten hat. Also man hat da einen ganz klassischen Vernissage-Charakter dieser Veranstaltung im Studio mit den Fernsehgeräten im Hintergrund vor der Wand, mit also im klassischen Ausstellungs- oder Museumskontext. Und die zweite Ausstellung, die dann eben schon sehr viel näher am Fernsehen quasi dran ist, Gary Schum, der am Tisch sitzt und wie ein Nachrichtensprecher oder ein Anmoderator quasi die Filme, die dann gezeigt werden, eben präsentiert. Und eine andere Arbeit von Keith Arnett, das Selbstbegräbnis, was vielleicht auch noch eine andere Ausnahme ist. Und da spielt die Dokumentation und Archivierung natürlich auch immer wieder eine Rolle. Keith Arnett hat eben eine Fotoserie ins Fernsehen gebracht. Dokumentiert oder archiviert wird es im Fernsehen an sich als, ja, als bewegt Bildmaterial. Das Ausgangsprodukt sind aber Fotos. Also da haben wir auch nochmal so eine Transformation eben in ein anderes Medium. Und hier sieht man die ganze Serie, wie sie eben in der ARD gezeigt wurde. Interessant finde ich bei diesen, bei den Installationen oder bei diesen Fernsehkunstwerken, wie eben die Dokumentation und die Veröffentlichung eben auch immer wieder eine Rolle spielt und damit auch die Kategorisierung. Und da ist man vielleicht beim Archiv eben auch nochmal dabei. Blackgate Cologne wird in der Literatur und in der Forschungsliteratur immer als erste Zusammenarbeit zwischen Künstlern und Fernsehanstalten bezeichnet. Das wird auch immer wieder wiederholt und zitiert und immer wieder veröffentlicht. Da zeigt sich eben auch, wie so eine Archivierung und Dokumentierung und auch ja, das Publizieren von diesen Projekten das Ganze eben auch erschwert. Es ist eben nicht die erste Produktion. Also es gibt noch andere Produktionen, schon 1964, beispielsweise das Schweigen Marcel Duchamps wird überbewertet. Auch eine Produktion zwischen Künstlern und Fernsehen, die immer wieder unter den Tisch fällt, weil sie vielleicht aber auch in der Forschung nicht gefunden wird. Und das ist eben der Aspekt, den Sie ja auch ansprechen. Es ist einfach schon mal schwierig, in den Rundfunkarchiven oder auch in den Mediatheken auf diese Objekte oder Kunstwerke aufmerksam zu werden. Bei Ihnen sind es die Dokumentation und damit die einzelnen Kunstwerke, die eben in den Dokumentationen vorkommen. Da fand ich das Beispiel sehr interessant, dass der Titel eben nicht genannt wird und man eben über den Künstler oder über den Ausstellungsort suchen muss. Und man, da wird schon deutlich, man muss das Kunstwerk schon kennen oder man muss eigentlich schon wissen, worüber eine Sendung produziert wurde oder was im Fernsehen ausgestrahlt wurde, um es überhaupt zu finden. Und das, denke ich, ist ein ganz interessanter Aspekt und ein ganz wichtiger Aspekt, dass da die Rundfunkarchive vielleicht eben auch an einer Verschlagwortung arbeiten, dass es eben den Forschern oder den Wissenschaftlern überhaupt möglich wird, auf diese Sendungen aufmerksam zu werden, ohne eben den Künstlernamen schon zu kennen oder ohne zu wissen, dass es das gibt. Sonst hat man nämlich immer das Problem, dass wirklich eben immer wieder die Objekte zitiert werden und publiziert werden, die in der Forschung sowieso eben schon behandelt werden. Und man ist sehr häufig eben einfach auf den Faktor Zufall angewiesen, eben auf diese neuen Projekte zu stoßen oder die zu finden, wenn eben eine sinnvolle Verschlagwortung auch unter Kategorien, also Videoskulptur, Bewegtbildinstallation, Fernsehkunst in den Rundfunkarchiven oder in den Archiven an sich eben nicht vorhanden ist. Ja, als letztes möchte ich auch nur noch darauf eingehen, was ich sehr interessant finde, dass Sie eben auf die Videoplattform oder auf das Web 2.0 eingehen. Und ich glaube, das ist gerade das Wichtigste, dass man eben wirklich, was Sie auch schon angesprochen haben, den Kontext mit archivieren muss irgendwie. Es hilft nichts, einfach nur die Filme herunterzuladen, die man auf YouTube findet oder auf den anderen Plattformen, sondern das auch, was die User dazu schreiben. Es ist eben einfach dieses interaktive Medium. Es ist ein Medium, das eben nicht einfach nur ein Sender ist, dass Informationen weitergibt, sondern die Informationen werden weiter bearbeitet, die werden auch verändert oder sie verändern sich auch im Kontext. Man hat eben, ich habe hier zwei Screenshots einfach nur gemacht zu einer Arbeit von Samuel Beckett, eben auch aus meinem Bereich, mit den Kommentaren eben darunter, die das Ganze auch schon einordnen, die zum Teil dann manchmal auch Erfahrungsberichte einfach darstellen, wo der User eben beschreibt, wie er das Ganze selber im Fernsehen eben da mal oder in einem anderen Medium wahrgenommen hat. Und andererseits finde finde ich auch immer sehr spannend, und das war in meiner Arbeit über Karl Marx im Web 2.0 eben auch sehr interessant, wo ich auch YouTube mit und Facebook mit bearbeitet habe, wohin wird man weiter verlinkt? Also was befindet sich quasi an der Seite? Man bekommt da eben schon eine weitere Auswahl von Videos oder von Dokumenten, die man eben mitbearbeiten kann, und das Ganze führt einen eben auch in der Recherche manchmal in Winkel oder das ist manchmal auch der Zufall, sage ich mal, dieser Aspekt des Zufalls, der einen dann zu anderen oder neuen Dokumenten führt, die für die Forschung eben eine ganz wichtige Rolle spielen. Und da ist es, denke ich, sehr löblich, dass man als Kunsthistorikerin eben auch schon auf diesen Plattformen unterwegs ist und sich da Material sucht. Aber da braucht es eben auch Standards oder Methoden, diese Plattformen wirklich auch für sich zu nutzen.